Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Wir haben schon über die Hälfte der Tour hinter uns gebracht. Vini Vidi Bini, der beste Sprinter der Tour, kommt aus Eritrea. Kev holt sich die 35. Ich bin schon irgendwie wieder ein bisschen krank. Challenge Rot ist für den Podcast nicht so gut. Und wer gewinnt die Tour? Heute mit dabei Lennart. Ein Potpourri an Inhalten. Wir haben nämlich viel aufzuholen.
Hast du schon gut zusammengefasst, würde ich mal sagen. Also ja. Da waren schon viele Themen mit drin. Wo fangen wir an? So, bei deinem Gesundheitszustand fangen wir erstmal an. Du sitzt jetzt hier im Studio und ich nicht, weil du eine rote Nase hast. Also hast du denn schon einen Covid-Test gemacht?
Ja, habe ich gerade wirklich. Ich habe wirklich, er ist negativ und ich habe echt gedacht, so, fangen wir damit wieder an. Aber zu Recht, weil
geht ja wieder rum,
sind viele wieder mit Corona unterwegs und auch, ich merke es immer, dass so Erkältungswellen rumgehen, merke ich mal daran, dass Athleten von mir, eine gewisse Anzahl von Athleten immer so ein Prozentsatz auf einmal krank wird. Das ist, merkst du so, Der erste kippt ein bisschen um, der nächste kippt um. Und unsere große Athletengruppe mittlerweile, die wir haben im Science Coaching, ist so ein bisschen Referent für die Erkältungswellen, die dann kommen, weil wir haben auch welche, ne, in Norditalien, Österreich, in der Schweiz, Süddeutschland, Norddeutschland. Und man merkt so langsam, wo das halt so hin und da
wo das ausbricht. Herkommt. Also wir können das voraussagen, wo die Wellen herkommen. Schau mal an, da ist die Stichprobe ja schon groß genug für.
Absolut. Und bevor wir jetzt die Leute noch weiter damit nerven, aber es ist ja wirklich, also ich glaube, die zusammengefasst, ich habe ein Formtief seit 10 Jahren nicht und war noch nie so häufig krank. Also diese Saison läuft richtig gut.
Es läuft generell doch einfach nicht gut mit dem Wetter und allem drum und dran. Ich bin gestern draußen gefahren, das erste Mal seit wieder viel zu langer Zeit. Ich bin Gravel gefahren und bin so die normalen Wege raus und reingefahren, dachte mir, hier war ich schon lange nicht mehr. Und wir haben Juli. Mhm. Weißt du, es ist, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben auch irgendwie so ihre Saisonziele schon so ein bisschen abgehakt, weil sie gar nicht so richtig zum Training gekommen sind. Das ist so ein Übergangsjahr für alle. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder in meiner Umgebung so ist. Ihr könnt es ja gerne mal schreiben. Aber ich habe das Gefühl, so dieser Radsportsommer, der ist gecancelt worden vom Wetter. Weißt du, ich bin jetzt auch schon lange keine Rennen mehr gefahren, also vor 2 oder 3 Wochen in Limburg. Das nächste Rennen, was kommt, ist dann wahrscheinlich in Hürth, abends in Stotzheim. Aber so, ich denke mir halt, okay, dann kommt noch Hürth und was kommt danach überhaupt noch? Und dann kann ich mich gar nicht so richtig aufraffen und motivieren zu trainieren. Weil ich denke, da lohnt sich ja gar nicht. Für die wenigen Sachen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, ob die sagen, sie sind eh gewohnt, auf wenige Ziele hinzutrainieren, sei es jetzt noch ein Riderman, sei es ein Ötztaler, der ein großes Thema ist, und ich weiß nicht, wie die Motivation da ausschaut, aber ich finde es einfach super zäh dieses Jahr.
Absolut, absolut. Also geh ich voll mit. Vor allem 2 Wochen später nach Hürth sind wir schon bei Rund um die Kö in Düsseldorf und das ist für mich immer so ein End-of-Season-Race.
Ja, das ist so ein bisschen... Ja, wie du schon sagst, da musst du dich beeilen, wenn du mit dem Rad noch nach Hause kommen willst danach im Hellen. Ich glaube, wir haben es schon mal zusammen gemacht vor 2 Jahren. Hat nicht geklappt.
Ja, stimmt.
Davor das Jahr hat auch nicht geklappt. es hat jetzt schon 2-mal nicht geklappt. Also ich glaube, das klappt einfach nicht. Wo wir rund um die Kö sind, ist letztes Quali-Rennen für die Crit-DM in Kempten.
Ah.
Und da an der Stelle nochmal, sei nochmal ein bisschen Werbung gemacht für die Crit-DM. Es wird 2 Rennen geben, also ähnlich wie letztes Jahr in Spich, einmal die DM und am nächsten Tag auf dem gleichen Kurs, ich weiß nicht, ob sie da den Kurs, die Fahrtrichtung umdrehen oder sowas, aber auf dem gleichen Kurs einfach nochmal ein Rundstreckenrennen, und es soll auch eine Party geben, so eine End-of-Season-Party. Das heißt, jeder, der sich qualifiziert hat, soll gerne zur DM kommen, auch jeder, der sich nicht qualifiziert hat, kann einfach nach Kempten kommen, um da ein Rennen zu fahren, weil für das 2. Rennen muss man sich ja nicht qualifizieren, und dann kommt man halt für ein Crit und eine Party. Und ich habe gehört, die Kemptner starten auch nur mit 6 Leuten, weil sie das auch so insgesamt von der ganzen Aufmachung der Crit-DM halt irgendwie nicht so geil fanden. Und leider habe ich auch gehört, dass die Crit-DM damit endet. Es hat wohl nur ein einziger Landesverband dafür gestimmt, dass es diese Crit-DM weitergibt. Danke.
Ich weiß gar nicht, wieso.
Ja, also es ist echt mal wieder schade. Wir haben auch, ich habe mit Jonas Schmeiser in Rot kurz gequatscht, der auch die Staffel da gefahren ist. Ich glaube, man muss sich einfach da nochmal zusammensetzen und schauen, wie man das nochmal retten kann. Aber mit einer Crit DM, die jetzt wieder abgesagt wird oder nicht mehr nicht mehr stattfinden wird, ist das natürlich super schade. Die meisten Leute, die irgendwie schon länger fahren, haben auch wenig Zeit wegen Beruf, Familie etc. Deswegen auch nochmal vielleicht an der Stelle der Aufruf, wenn wir hier ein paar Leute haben, Studis, Leute, die Zeit haben, die Bock haben, ein bisschen was im Radsport anzupacken. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn ihr euch mal meldet. Meldet euch vielleicht einfach über den Science-Account. Und was wir, glaube ich, machen können, ist, wir können ein paar Ideen zur Verfügung stellen, ein bisschen was an Netzwerk. Und man kann halt schauen, ob man dann noch ein paar Motivierte hat, die sagen, hey, der Radsport liegt mir am Herzen. Wir wollen was machen für Nachwuchs, für lokale Szene. Und dann stellt man zusammen was auf die Beine. Das war meine 5 Cents, weil dann motiviert es mich auch wieder ein bisschen mehr, selbst für ein paar Rennen zu trainieren, wenn die denn geil sind.
Ja, okay, verstehe. Ich meine, nur weil es beschlossen wurde, ist es jetzt nicht vom weg vom Tisch generell. Ich meine, es bedarf ja nur eine Taskforce, die das ja Ganze organisiert.
Ja, wir können ja auch ohne den BDR eine Crit-Meisterschaft machen. Also das ist dann einfach die Crit-Championship und dann muss es nicht die deutsche Meisterschaft-Kriterium sein, sondern dann ist man halt einfach Crit-Champion. Ich glaube, wenn man Tulsa Tough gewinnt, ist man auch der Champion in den USA.
Ja.
Von daher ist nicht aller Tage Abend oder wie man, ja, sagt man so, ne? Bin ich der größte Sprichwortmeister.
Ja, nee, war eine Grube gräbt, ne, vor dem Morgengrauen.
Genau. Okay. Du merkst, ich bin auch ein bisschen durch nach 5 Tagen Messe in Rot. Das war kräftezehrend.
Ich wollte gerade sagen,
wenig
ich
Schlaf. Viele gleiche Gespräche, weil auf der Messe führt man viele gleiche Gespräche. Aber was mich extrem gefreut hat, viele Science-Podcast-Fans da gewesen. Deutlich mehr, als ich erwartet hätte bei einem Triathlon-Event. Wir haben auch viele Triathleten und Triathletinnen, die unseren Podcast hören und sagen, man kann ja aus dem Radsport sicherlich auch noch ein bisschen was lernen. Von daher danke an alle Leute, die da waren und die Hallo gesagt haben. Hat mich sehr gefreut.
Ja, cool. Also nochmal dazu, letzte Woche, genau, Folge ausgefallen. Lennart war in Rot einfach out of dieser Welt, nur am Messegelände standen und schrieb mir eine Woche später, Junge, ich kam gar nicht klar, ich habe kaum geschlafen, habe gar nichts mitbekommen, ich war in so einer Messebubble. Was hast du denn so mitnehmen können von den Triathleten? Können wir andersrum auch was lernen? Also gibt es dann irgendwelche Sachen, die jetzt in Rot für uns Radfahrer vielleicht dazu gekommen sind, Gespräche, die du geführt hast, die vielleicht interessant waren?
Ich glaube, da kann man bestimmt was lernen in Sachen Zähigkeit und Passion. Weil gerade die trainieren halt auch so ein Event hin und das schon ziemlich lange. Und danach, wenn du so eine Langdistanz gemacht hast, dann ist es nicht so, dass du sagst, alles klar, nächste Woche ist das Rennen, danach die Woche ist das Rennen. Also da ist schon so der Fokus auf ein Event. Ansonsten kann man aus Rot halt immer mitnehmen, dass das ein sehr gut organisiertes, gut funktionierendes Event ist. Also für alle, die die Challenge Rot nicht kennen, jetzt kommen ein paar Fakten, die ich nicht recherchiert habe, aber es ist der größte Triathlon Europas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Eventuell sogar der ganzen Welt. Ich glaube, da gibt es so eine gewisse Rechnung, wenn du die Staffeln mit einbeziehst und sowas, dass es dann der größte überhaupt ist. Und es ist halt vor allem so, dass diese ganze Region diesen Triathlon einfach mit sich trägt. Wenn du da hinkommst, überall hängen die Schilder Welcome Home Triathletes. Du siehst, dass da richtig eine Passion hinter ist und es ist ein gut funktionierendes Event. Und ich glaube, sowas kann man sich für den Radsport auch abgucken. Aber es ist eher so eventseitig. Ich glaube, so auf der sportlichen Seite, habe ich ja gerade gesagt, kann man sich sowieso vieles abgucken. Ich verstehe nicht alles, wie man das machen kann. Aber meinen krassen Respekt. Ich meine, dieses Jahr war es ein bisschen kühler beim Rennen. Letztes Jahr waren es da, glaube ich, irgendwie 30 Grad. Ich bin hier letzte Woche, ich bin am Mittwoch, glaube ich, bei 27, 28 Grad. Nee, Dienstag war es draußen joggen Dienstag. Gewesen. Ey, es war so geisteskrank heiß. Ich bin 17 Uhr, glaube ich, 18 Uhr losgelaufen und die Hitze stand so krass und ich hatte das Gefühl, man baut beim Laufen einfach noch krasser ab, wenn es heiß ist, als beim Radfahren, weil du halt hast halt gar keinen Wind und der Asphalt brennt dir halt so richtig ins Gesicht. Es war schon heftig.
Absolut, du hast halt wenig Kühlung unterwegs und apropos Kühlung, genau am Dienstag habe ich es auch gemerkt, da bin ich auf dem Rad unterwegs gewesen. Im Bergischen eine Runde, da war ich noch fit, das war jetzt mein letzter Ride, den ich dann gemacht hatte. Gegen unsere These war es kein geiler Tag, also kein letztes Aufbäumen mehr, aber habe dann auch gemerkt, dass ich phasenweise mich zu wenig verpflegt habe, was Flüssigkeit anbetrifft, weil ich halt über drei Hügeln gedacht habe, ah, da müsste gleich mal ein Tanke kommen, ah, kam doch nicht. Da vorne weiß ich aber, kommt eine, und irgendwann wurde ich immer langsamer und es wird gefühlt an Anstiegen immer heißer und merkte auch, wie ich wirklich anfing, nach anderthalb, zwei Stunden nicht mehr richtig schwitzen zu können. Mhm. Also wirklich quasi trocken war in der Sonne, es brutal heiß wurde, mein Stirn auch so warm wurde,
da hast du richtig
kennt man
verloren.
Halt von so einem fiebrigen Gefühl. Und da hast du richtig verloren. Und das ist auch das, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Wir hatten noch ein paar Athleten gerade, die das Pech haben, einer unserer Coaches zu haben, die sehr viel experimentieren und richtig Bock drauf haben, ein paar Sachen durchzuexorzieren. Und die beiden haben sich darauf geeinigt und beschlossen, dass sie da Hitzetraining zum Beispiel in das eigene Training implementieren. Sprich, auf der Rolle eingepackt mit Winterjacke und Mütze und sonst was, Hitzeeinheiten zu fahren.
Aber die haben sich schon, also die haben sich da schon drauf geeinigt, ne? Das ist.
Ja. Das ist nicht
erzwungenermaßen, aber das funktioniert ja auch ganz gut immer. Also das sind halt Leute, die haben Bock, richtig Gas zu geben.
Also ich sag mal so, das Training da, was sie da machen, von außen sieht das wild aus, beruht auch auf Gegenseitigkeit. Und der Athlet springt auf die Rolle, fährt sein Lit-Training und wirklich 40 Schläge Herzfrequenz höher, fährt mit Core-Sensor, dann schauen wir das Ganze an. Ich habe auch einen Athleten, der regelmäßig Whoosh-Rennen oder Swift-Rennen mit Core-Sensor fährt und da kann man echt ganz gut sehen, wann so dieser Point ist, wo so die Körperkerntemperatur auch wie eine Art Schwelle übersteigt und dann wird das halt wirklich super schwer für die Athleten und das kennt jeder von sich selber, wenn man halt wirklich überhitzt. Dann habe ich mich ein bisschen mal mit beschäftigt, das können wir in Zukunft mal eine Folge zu machen, können uns gerne mal Fragen zu stellen zu Dehydrierung und Hitze und Hitzetraining, weil dann ist echt interessant, wenn du zum Beispiel dehydrierst, Körperkerntemperatur ansteigt, auch Großthema jetzt gerade bei der Tour, wie dann einfach schlagartig die Leistung sich runter reduziert und die oxidative Kapazität sich reduziert. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ich weiß gar nicht, wer es sagte, ein sportlicher Leiter bei der Tour hatte wohl ein Interview gesagt, naja, ist ein bisschen sehr polemisch, aber es gewinnt der Fahrer die Tour, der sich am längsten kühl oder runterkühlen kann. So, und das ist halt irgendwie jetzt natürlich schon hartes Wording, natürlich muss man schon eine gewisse Leistungsfähigkeit mitbringen, aber das Kühlungsthema, gerade bei heißen Etappen, wenn es jetzt nicht so unbedingt ins Hochgebirge geht, es ist auch schon ein wirkliches Thema.
Ja, du siehst es ja jetzt, ich meine, du hast extrem viele Teams oder ich glaube, jedes Team nutzt Eiswesten. Es ist jetzt gestern auch wieder sauheiß gewesen bei der Tour. Ich glaube, da waren es wieder ein paar und 30 Grad und dann gefühlte Temperatur waren irgendwie 36, 37, also ultra heiß. Dann viele Teams haben Eisgels und versuchen sich so runter zu kühlen. Da wird schon relativ viel gemacht. Es gibt im Laufen Stirnbänder, die Stirn kühlen. Stimmt. Über die Oberflächen. Das ist, glaube ich, so ein Bereich, der sehr, sehr gefragt sein wird in den nächsten Jahren. Und vor allem, also es wird halt einfach immer heißer und wenn du dann an einem Anstieg fährst und da ist alles offen, dann wirst du da halt auch richtig krass gebraten. Und dementsprechend muss man jetzt mal schauen, so inwiefern kann man den Körper zum einen gut hydrieren. Da ist natürlich auch wichtig, dass man schaut, was man sich da anmischt in seinen Trinkflaschen zum Beispiel. Dass du auch die richtige Menge an Flüssigkeit dabei hast, eventuell, das machen sie bei der Tour halt, die fahren halt nicht mit 80er Flaschen, die fahren mit 40er Flaschen, also ich kann es zumindest von Red Bull Bora ans Gros sagen, es ist immer eine 40er Flasche, damit sie auch mehr trinken. Dann musst du halt auch immer noch schauen, welche Möglichkeiten gibt es über Technologien, wie gerade Stirnband angesprochen, da hast du eine Oberflächenvergrößerung und hältst diese Oberflächen feucht, dann evaporiert das Wasser und kühlt halt diese Oberfläche. In dem Fall ist es halt sind es viele kleine Würfel auf dem Stirnband. Ein Würfel hat sechs Seiten, das sind dann fünf Seiten mehr als nur die eine Würfelbasisfläche. Und dadurch hast du halt einen kühlen Effekt. Ich habe dieses Stirnband jetzt selber in Rot mal mit den Fingern berührt. Auf der Seite, wo der normale Stirn wäre, ist kalt. Das ist krass.
Nee, ich hatte es auch mal vor ein paar Jahren auch schon mal ausprobiert. Hatte auch schon mal in der Hand. Das ist echt ganz witzig. Und genauso funktioniert ja unser Körper. Also das Schwitzen, was wir machen, das ist ja genau da. Also wir erhöhen die Durchblutung der Haut. um halt auch mehr Evaporation, um die Körperfläche nutzen zu können. Und wenn dann anfängst, halt zu dehydrieren und nicht mehr schwitzen zu können, dann kühlst du nicht mehr runter und dann kommt dieser Punkt, wo du halt sukzessive erhöhst. Jetzt verrennen wir uns, glaube ich, so ein bisschen in der Thematik schon, weil das wollen wir nächstes Mal so machen. Also schreibt uns gerne eure Fragen dazu mal durch. Dann können wir da so ein bisschen mal lang arbeiten. Bevor wir jetzt auf die Performance von Vingegaard und Pogacar gehen, möchte ich dir eine kleine Statistik mitbringen. Und zwar, alle 17,9 Tage stürzt Primoz Roglic.
Renntage.
Renntage, im Schnitt, genau. Normale Tage wären noch viel schlimmer, aber alle 17,9 Renntage stürzt Primoz Roglic und damit ist er auf Platz 1. Dahinter kommt Rodriguez mit 11 Crashes, er hat 17 Crashes in den letzten Tagen jetzt gezählt und in den letzten Wochen, Monaten gezählt und ist damit von den GC-Fahrern auf Platz 1.
Da ist also deine Einleitung zum Tour-Thema.
Ja,
interessante also, Statistik. Ich habe gestern natürlich auch, wie du, vor dem Fernseher gesessen und dachte mir, na toll. Also.
Ja.
Ich habe auch vorgestern.
Ich kann ja wirklich nichts dafür.
Vorgestern war es. Doch, tatsächlich, ja. Mittwoch und Donnerstag saß ich vor dem Fernseher und dachte mir, na toll. Ja. Mittwoch im Livestream, wo er auf der Abfahrt am Ende stürzt, da muss ich sagen, boah, das kann passieren irgendwie. Robin McEwen hat es auch gesagt. Er hat jetzt nicht mal so richtig krass den Fehler gesehen. Ich habe den Sturz jetzt einmal gesehen, habe auf Anhieb auch nicht gesehen, was er da falsch macht. Wird irgendwie wahrscheinlich die Hinterradbremse zu stark gezogen haben, wegrutschen. Bitter. Den Sturz gestern, seinen Sturz hat man ja lange nicht gesehen. Es war den Kommentatoren auch nicht so richtig klar, dass er gestürzt ist. Mhm. Man hat nur gesehen, der war dahinter, aber lag halt dann anscheinend auch auf dem Boden. Ich fand's krass, dass die Lücke halt einfach so krank aufgegangen ist. Man hat nicht so ganz gesehen, wie lange er stand, aber man hat irgendwann den Red Bull Bora ans Grohe Zug gesehen, wie er hinterherfuhr in den Autos und dann ging die Lücke halt immer weiter auf, was halt...
Da habe ich eine Frage zu. Und zwar, ich hab gestern auch so ein bisschen mal auf Twitter geschaut, ob jemand da eine Meinung zu hat, aber war es so, dass als er gestürzt ist, das Feld ja vorne erst einmal noch so ein bisschen verhalten gefahren ist, würde ich sagen, so 3-4 Kilometer. Mhm. Und als hätte Prudhomme die Flagge vorne gehisst, war auf einmal dann fuhr, glaube ich, Wismar voll Force von vorne. Ich weiß nicht, ob wegen Windkantensituation oder so, Pogacar sah ich irgendwann auf 2. Was war das? Also ich meine, am Ende sah erstmal so aus, als würden sie ein bisschen warten, haben denen irgendwie so 2-3 Kilometer Chance gegeben, vielleicht dann gemerkt, dass er nicht näher rankommt und haben dann gesagt, okay, scheiß drauf, wir fahren jetzt full. Aber dann waren die GC-Teams vorne.
Ja, ich habe das, um ehrlich zu sein, habe ich den Sturz kurz gesehen, dann musste ich nochmal erledigen und habe dann diese Phase nicht mitbekommen, aber der Sturz und kurz danach kam es mir auch so vor, als würde da so ein bisschen gewartet werden. Ich müsste mir das jetzt nochmal angucken, ich habe dann irgendwie 2 vor Ziel, war ich wieder dabei beim Livestream und habe dann schon gesehen, jo, okay, alles klar, also die Lücke ist ja richtig aufgegangen. Die ganze Körpersprache war auch ziemlich gedrückt vom Team, sagen. Also
voll.
Ich weiß auch nicht, das was er sich getan hat. Das war so richtig resigniert. Das war so, ach scheiße, jetzt das Ding ist durch. Ne? Also die sind ja auch da hingekommen, um die Tour zu gewinnen. Ich glaube, das ist denen jetzt klar, das passiert nicht mehr. Und wenn jetzt nicht einer noch einbricht, ist das Podium halt auch weg. Ich habe auch, also um auf deine Statistik zurückzukommen, es ist halt irgendwie... Es ist halt krass, ich glaube, jeder hat es so ein bisschen vor der Tour auch gesagt, Roglic hat eine Chance, aber nur, wenn er auf dem Rad bleibt. Und statistisch gesehen bleibt er halt nicht auf dem Rad. und wenn du das jetzt mal so ein bisschen dir anschaust, er hat 4-mal die Vuelta gewonnen, glaube ich, oder? Ja, 4-mal die Vuelta. Das ist ein Rennen, was auch bekannt ist, dass es ein bisschen entspannter ist. Ja? 3-mal die Vuelta. Ist ein Rennen, das dafür bekannt ist, ein bisschen entspannter zu sein. Die Tour ist so ein Rennen, da wird halt jeden Tag Anschlagrennen gefahren, da wird nochmal mehr in die Lücke reingehalten. Das ist halt für einen Primoz Roglic, der einen extrem guten Job gemacht hat, vom Skispringer zum Radsportler zu werden. Aber das ist halt so, wie soll man sagen, die Königsdisziplin. Und da werden Schwächen halt nochmal ein bisschen härter bestraft als in anderen Rennen. Ich meine, es ein Giro zu gewinnen, ist auch nicht leicht. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber bei der Tour wird einfach nochmal härter gefahren. Ich war nicht selber nicht dabei, aber du siehst es immer wieder von außen. Du siehst erstens, wie fit die Leute da sind. Das heißt, du machst einen kleinen Fehler wie gestern zum Beispiel, stürzt und das Ding ist durch, weil da vorne können die halt so sehr schrauben, dass du mit deiner ganzen Truppe nicht mehr rankommst. Vielleicht sähe das bei einer Vuelta, wo alle einen Ticken weniger Form haben, in der Breite auch ein bisschen anders aus. Dann fährst du da vielleicht nochmal hin. Und die Stürze passieren vielleicht auch nicht so, weil die Leute auch nicht in der Breite so krass müde sind wie bei einer Tour, wo jetzt seit 10 Tagen oder 11 Tagen, keine Ahnung, wir fahren jetzt schon ein paar Tage durch, oder die fahren schon ein paar Tage durch Frankreich, wir ein Glück nicht, aber
12. Etappe.
Ja, die fahren da jetzt schon seit 12 Tagen halt richtig Anschlag. Es gibt mega wenig entspannte Tage und dementsprechend gucken die halt auch schon ein bisschen mehr über Kreuz. Dann passiert jetzt mal so ein dummer Sturz, weil diesmal war es, glaube ich, Lutschenko, der sich dann der Insel so komisch aufhängt. Ja, es war auch ein bisschen unnötig, muss man sagen. Aber vielleicht passiert es einfach voll. So in dem Moment, wenn du da jetzt schon seit ein paar Tagen gegrillt wirst, so durch das, die Art und Weise, Rennen zu fahren, durch die Hitze und sowas, da kommen die Unkonzentriertheiten dazu. Und ja, deswegen, es wundert mich
ja,
nicht.
Ja, also ich habe gerade, klar, absolut, ich habe gerade hier die Datei von Ackermann auf, 36 Grad im Finale halt, ne, durchgehend. So, das ist halt auch etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Und dann bist du jetzt schon bei der 12. Etappe, bisschen müde, Tag davor, Primoz ist schon gestürzt, Tag davor bei Etappe 11, das war schon hart genug, können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Und dann gehst du in diesen Tag, der ja wahrscheinlich am Anfang auch ziemlich easy ist, Gruppe wieder fahrgelassen, es scheint irgendwie auf den Sprint hinauszulaufen, ich sag mal in Anführungsstrichen, dümpelt für sich hin, hinten raus wird es dann schnell und dann ist man vielleicht auch mal unkonzentrierter, man weiß, die Pyrenäen folgen in den nächsten Tagen, ist vielleicht mal nicht voll da und dann, ja, geht es dann relativ schnell, das stimmt.
Ja, und dementsprechend die Statistik von Roglic würde mich auch nochmal interessieren, wie sieht die bei Rennen wie der Tour aus und wie schaut die bei anderen Rennen aus? Also, weißt du, bei einer Vuelta und sowas, ist der durch die Vuelta, was ist die Mehrzahl von Vuelta? Vueltas?
Vueltis?
Vuelten? Bei den Vuelten, glaube ich, hier gewonnen hat, ist er da sturzfrei durchgekommen durch die meisten Dinger. Und eine ist er ja auch nicht sturzfrei durchgekommen, da ist er ausgestiegen. Fred Wright aus meiner Sicht nichts macht und Primo Roglic einfach, das war doch diese weird Etappe, wo er komischerweise wieder rüberzieht in so einer Fünfer-Spitzengruppe am Ende, wo es um den Sieg geht und dann da unnötig stürzt. Aber egal, da ist er halt auch rausgecrashed. Und ist halt leider so. Du hast da ein paar Leute, die von der Positionierung ein bisschen und einfach vom Gefühl ein bisschen besser sind als ein Primoz Roglic da. Und das ist ein Pogacar, Vingegaard, toll, dass es so weitergeht. Die beiden liegen halt extrem selten, ne?
Ja, klar, das stimmt, absolut. Und man muss auch dazu sagen, dass die GC-Fahrer natürlich immer ein bisschen mehr unter Druck sind, wenn man es jetzt mit allgemeinem Peloton vergleichen würde. Oder auch schlechte GC-Fahrer, die fallen dann irgendwo in Situationen ab, dann gehen die nicht nochmal letzte Risiko. Wir haben es ja gesehen, am Mittwoch die Etappe, Pogacar attackiert, geht in die Abfahrt und dann slippt ihm das Hinterrad weg, weil er auf letzte Rille fährt und natürlich alles rausholen möchte. Und dann sind die vorne, also Pogacar ist vorne unter Druck, hinten die Fahrer sind unter Druck, da will auch jeder gucken, dass er möglichst die Zeit Abstände schmal hält und dann bist du halt einfach immer wieder in der Herausforderung, 21 Tage lang konzentriert zu bleiben, das Beste zeigen zu können. Das ist als GC-Fahrer immer nochmal eine andere Nummer als vielleicht ein schlechter GC-Fahrer oder letzter Helfer.
Ja, ich möchte auch jetzt mal an der Stelle sagen, dass ich glaube nicht, dass Primoz Roglic per se ein schlechter Radfahrer ist. Die Abfahrten, die hier gefahren ist, zum Beispiel am Mittwoch, die sahen aus meiner Sicht sehr gut aus. Also der ist da relativ zügig runtergekommen, an Vingegaard rangefahren. Der trifft, glaube ich, einfach nur manchmal ein paar schlechte Entscheidungen, beziehungsweise hat einfach nicht das jahrelang aufgebaute Gefühl für so eine Gruppe, oder? Beziehungsweise da gibt es ja auch Leute, die es besser können und einige Leute, die es schlechter können. Dafür, wo er herkommt, wie spät er in den Sport gekommen ist. Also ich hätte es nicht gepackt. Es ist eine extrem, extrem gute Leistung. Nur bei der Tour muss man halt auch da zu den allerbesten gehören. Und da hat er halt seine Defizite. Ne? Und es ist schade. Ich glaube, wir haben jetzt hier einen der vier Favoriten auf den Toursieg verloren. Es geht jetzt zwischen den dreien weiter. Wir können ja mal ein bisschen aufs Rennen geschehen. Aber vorher machen wir nochmal kurz Werbung in eigener Sache für unsere Livestreams. Also wir haben jetzt am Mittwoch zum Beispiel das zweite Mal ein Watch-Along gemacht auf der ersten Etappe am Mittwoch. Und wir werden am letzten Wochenende der Tour Freitag, Samstag und Sonntag einen YouTube-Livestream machen, in dem wir das Rennen kommentieren. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, dass wir das machen, ihr könnt euch das auf unserem Kanal oder auf dem RTF Richie Tobi Fahrrad heißt es, glaube ich, Kanal angucken und müsst dann im Prinzip einfach nur euer Bild, also euren Stream anschauen auf Discovery und dann synchronisiert ihr sozusagen die Kilometeranzeige, die ihr seht, mit der, die wir einblenden. Und dann habt ihr unseren Live-Kommentar dazu. Das machen wir am letzten Wochenende der Tour nochmal, 3 Etappen in Folge. Also schaltet da gerne ein. Das nächste Mal, also am Freitag, beginnt es auf dem RTF-Kanal. Samstag wird es dann auf unserem Science-Kanal, science.cc, laufen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei wärt.
Es ist auch eine Chance, quasi einen Live-Podcast mit euren Lieblings-Radsport-Idioten durchzuführen. Denn ihr könnt jederzeit auch Fragen reintippen in die Kommentarspalten. Wir reagieren ein bisschen darauf. Wir gucken uns das Renngeschehen an. Ich bringe vielleicht mal ein paar Strava-Daten mit. Also wir versuchen das Ganze ein bisschen umfangreicher zu gestalten. Ihr interagiert mit uns und andersrum und wir kommentieren quasi, ist euer, du hast gesagt, Watch-Along, genau. Ja. Wir zeigen natürlich nicht das Rennen. Wir haben die Rechte, die Bildrechte von der ISO nicht kaufen können, vielleicht nächstes Jahr.
Aber ich verrate Geheimnis, quasi, auch nächstes Jahr nicht.
Okay, wir lassen es mal offen, ne? Also wir sind nicht euer Stream, sondern euer Parallelkommentar zum eigentlichen Stream. Das heißt, am besten sind wir der Second Screen zu eurem TV-Programm. Genau. Eine Sache, die aber nicht ganz funktioniert, weil ich auch das Feedback schon bekommen habe. Lineares Fernsehen, Eurosport, da sind wir dann leider zu hinterher. Also du kannst ja dann schlecht abstoppen. Also am besten immer Discovery Channel online, da kannst du pausieren und dann kannst du synchronisieren mit uns. Das lineare Fernsehen kannst du natürlich nicht abstoppen.
Ja. So, dann gehen wir zurück in die Tour de France rein. Wir haben das letzte Mal aufgenommen, das ist ein bisschen her. War die Tour, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen, Lukas? Da war die Tour ein paar Tage alt, ne? Hatte Cav schon seinen Etappensieg?
Nein.
Wie krass war das?
Ja, also ich habe wirklich da gestanden. Ich habe wirklich, es kam aus mir raus. Ich habe laut geschrien. Ich habe wirklich ja geschrien.
Ich habe mich gespoilert.
Nein!
Wie ein
Idiot. Nein!
Ich kam von der Messe zurück in Rot, konnte leider nicht gucken. Und im Auto, ja, ich mache die Kicker-App auf, um Fußballergebnisse zu checken. Ahne nichts Böses und sehe natürlich dann da, wenn sowas passiert, berichtet sogar der Kicker. Cavendish holt sich Record-Breaking-Etappensieg.
Genau, holt sich Nummer 35. Dann konntest du auch im anderen Auge draufschauen auf den Sprint. Für alle, die jetzt nochmal visuell die Analyse sehen möchten, Science-Kanal, ich habe ein Video dazu gemacht, check das mal bitte aus. Weil Kev hat intuitiv durch die Erfahrung, durch das jahrelange Sprinten bei solchen Sprints irgendwie auch 2-3 Mal ein gutes Auge bewiesen, oder?
5, 6, 7 Mal. Den Etappensieg holt er nur, weil er sich, also den holt er sich nicht, weil er am Ende Watt treten konnte, sondern nur, weil er überall die richtige Entscheidung trifft. Und Kev, das ist ja das, was ich immer wieder meine. Du musst bewusst Rennen fahren mit den Fähigkeiten, die du hast. Du musst deine Fähigkeiten in- und auswendig kennen. Weil auch, ich gehe jetzt mal auf die Etappe gestern, wo er Fünfter wird. Auch da, sein Anfahrer versucht ihn vorzufahren, der lässt einfach immer wieder reißen. Der weiß ganz genau, ich kann diese Beschleunigungen, diese kleinen Peaks vor dem Sprint, die kann ich nicht fahren. Entweder ich komme anders in eine Position, dann sprinte ich, das siehst du ja auch immer. Der wird entweder irgendwie 25. oder der ist vorne mit drin. Aber der weiß genau so, okay, die Acceleration kann ich nicht mitgehen, da muss ich den fahren lassen. Und dann sneakt er sich schön wieder durch das Feld in aussichtsreiche Position. Ich glaube, am Hinterrad von einem Alpecin-Fahrer, der anfahren möchte für Philipsen, kommt er auf einmal ganz nach vorne. Und es ist einfach krass. Also wenn er denn dann frisch ankommt, ist er auch noch schnell genug, aber er kommt in den meisten Fällen halt nicht mehr so frisch da an. Und in dem Fall ist er halt, hat er 10 richtige Entscheidungen auf dem letzten Kilometer getroffen, hat sich immer wieder in die richtigen Lücken reingedrängt, macht das auch nicht super aggressiv, wenn man aus der Helikopterperspektive guckt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das dann wirklich Mann gegen Mann im Feld aussieht, aber es sieht relativ flüssig aus. Der float so richtig dadurch und ist dann an der richtigen Stelle, hat dann das perfekte Timing und nimmt den Schwung mit und gewinnt das Ding halt easy. Ich hatte jetzt schon kurz Schiss, dass Philips wieder vorbeifährt. Beziehungsweise hatte ich ja nicht, weil ich mich gespoilert habe, aber wenn ich es live gesehen hätte, hätte ich gedacht, nicht schon wieder, lass den Mann jetzt endlich gewinnen.
Ja.
Dann schießt er das Ding einfach ab. Ist halt geil.
Ja, vor allem, du hast gesehen, wirklich, also wie schon sagt, niemand hat ihn gewinnen lassen, das muss man auch sagen. Ja. Also der ist wirklich einen guten Sprint gefahren. Und genau, er trifft die richtige Entscheidung. Van der Poel als Anfahrer von Philipsen geht rechts raus, macht quasi da die Lücke zu. Er muss also links raus, kommt in so eine Art Vakuum in dem Moment bei dem Tempo und kriegt dann noch den Vorteil, dass im Interview hat selber Ackermann gesagt, er wollte mal ehrlich zum Sprint kommen. Er will jetzt nicht schon wieder eingebaut sein, deswegen beginnt er den Sprint 300 vor Ziel viel zu früh, fährt quasi perfekt für Cavendish den Sprint an. Ich glaube, Acke ist nachher in so einem Video vom Team, hat er noch gesagt.
Zu Astana.
Genau, ganze Rechnung einmal stellen für den Anfahrer und zieht dann halt komplett links rüber, aber auch eine saubere Linie, hat es niemand bedrängt, damit er dann halt den Abstand dazu bekommt und bis Philipsen die Geschwindigkeit aufbaut, sieht man eigentlich schon, der Sprint müsste noch viel, viel länger sein, weil das Geschwindigkeitsdelta kriegt er gerade erst kompensiert, als vielleicht noch irgendwie 40 Meter sind bis ins Ziel und dann ist er auch gar nicht mehr so viel schneller. Im Gegenteil dazu hatte ich Arnaud Delis analysiert, weil ich da seinen Powerfall gesehen hatte und bei dem Sprint kannst du sehen, Arnaud Delis auch häufig jetzt in den letzten Tagen eigentlich relativ gute Werte, aber hat nicht das Cavendish-Auge. Der schafft es immer rechtzeitig, sich irgendwo in dem Hinterrad einzubauen.
Genau.
Und der muss mal so einen Zwei-Phasen-Sprint fahren. Der ist mit 1400 angetreten, kommt irgendwie an das Hinterrad von Christoph, muss irgendwie um das Hinterrad von Christoph einmal rumeiern, dann fängt er wieder einen Sprint an, haut dann gegen Demar so ein bisschen mal, nicht die Schulter raus, aber sagt halt diesmal, okay, ich ziehe jetzt voll durch, sonst bin ich schon wieder eingebaut. Und dann siehst du halt, kommt der am Ende auch nochmal, aber halt auch mit so einem Zwei-Phasen-Sprint. Der tritt irgendwie, glaube 1100 Watt im Average über 10, 15 Sekunden, aber zwischendurch hat er einfach 400 Watt da drin. Also es ist halt
viel,
so komplett
viel
Banane.
Viel mehr als wahrscheinlich die Leute ganz vorne fahren. Also da in so einem...
Voll.
Du siehst immer wieder, was so ein Leadout ausmacht. Und du hast dann in den Vorbereitungsrennen sowas wie Tour de Suisse oder so, da ist er halt vorne. Ich weiß jetzt, könnte auch falsch sein. Also er hat auf jeden Fall eine Etappe, die hätte er sicherlich gewonnen, wo Kokar gewinnt, wo er aus dem Pedal rausfliegt. Weil Delis ist sehr stark unterwegs. Der gewinnt auch die belgische Meisterschaft ultra stark. Ne? Also der hatte richtig Form.
Ja.
Aber was die halt nicht richtig hinbekommen, ist dieses Lead-Out. Und du siehst halt bei der Tour immer wieder, dass es da, das sind 15 Sprinter, die können wahrscheinlich irgendwie eine Etappe gewinnen. Aber es gibt ganz wenige Teams, die es schaffen, oder auch Sprinter im Alleingang, sich so zu positionieren, dass sie am Ende die Chance haben, überhaupt die Etappe zu gewinnen. Und es ist halt einfach super interessant zu sehen, wie dann auch die Dynamik wächst. Und also so ein Binyamin Gemay, also er hat jetzt eigentlich kein perfektes Lead-Out. Der macht einfach vieles richtig da.
Ich stell mal sogar die Gegenthese auf. Ich finde sogar, dieses Jahr gibt es gar keine wirklichen Lead-Outs und quasi diese offensichtlichen Lead-Outs, wie es vielleicht aus den Jahren von
letztes
HTC
Jahr
und so
weißt
damals
du ganz genau, wusstest du ganz genau, das Lead-Out kommt von Van der Poel für Philipsen, für Alpecin. Ja. Jetzt war es schon ein paar Mal der Fall, dass Van der Poel nicht da war. Gestern, glaube ich, hinterm Sturz. Ich glaube, einfach auch nicht so geisteskrank fit wie sonst in anderen Jahren. Und dann fehlt einfach so ein bisschen was. Dann ist ein bisschen mehr Chaos. Und du siehst auch, wie Philipsen, wie schwer der sich tut. Weil auch gestern wird der halt einfach, glaube ich, Zweiter oder Dritter. Und
Vierter.
Und ist auch nicht langsam, ne? Der ist, glaube ich, auch gar nicht, der ist ein Ticken schlechter als letztes Jahr. Aber er ist immer noch gut drauf. Aber ihm fehlt halt einfach diese Ultrawaffe Van der Poel. Und es gibt bestimmt noch Leute, die sagen, ja, letztes Jahr hat er nur gewonnen wegen Van der Poel. Und da, wo er gewinnt, ist Van der Poel da. So, das heißt, wenn das Lead-Out steht, dann funktioniert die ganze Sache. Binyam Gemay hingegen, der surft einfach extrem gut auch an den Zügen von anderen Leuten.
Voll. Du siehst halt mal zwischendurch, finde ich ganz interessant, die Entscheidungen von den Sprintern, wann sie wohin gehen und teilweise auch, wie du schon sagtest, ne, ihre Leadout-Fahrer verlassen, um halt diese Dynamik der auch anderen Sprinter mitzunehmen. Und ich finde auch, dieses Jahr haben wir ein etwas chaotischeres Sprintfinale häufiger. Und wir haben weniger ganze Mannschaften, die sich sukzessive aufarbeiten, als vielmehr, dass wir eher so Duos haben. Also ein Sprinter mit einem Anfahrer, die kommen letzten Moment vorbeigeschossen und wir haben viel von diesen Duos, was dazu führt, dass halt am Ende irgendwie 300 vor Ziel auf einmal der erste Sprinter vorne im Wind steht, dann der da irgendwie losfährt, dann verzögert vielleicht irgendeiner nochmal. Das ist so ganz komische Sprintdynamik, was aber auch wieder cool ist, weil es halt so, ich sag mal, so ein multifaktorieller Sprint sein kann, weil so viele Leute Möglichkeiten hätten zu gewinnen, im richtigen Moment, im richtigen Timing nach vorne zu kommen.
Also es ist super spannend, wie das dieses Jahr ist. Ich hätte, ich hätte Binyam Gemay, ehrlich gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt für einen Etappensieg. Ja. Die Vorbereitungsrennen von Binyam Gemay waren stark, aber er ist auch in den seltensten Fällen, also er ist jetzt zum Beispiel nicht irgendwie eine Dauphiné gefahren oder eine Tour de Suisse, sondern er ist ein Tagesrennen in Frankreich, ja, in Belgien gefahren, rund um Köln gefahren und sowas. Sah da sehr stark aus. Aber du hast ihn selten gegen die besten Sprinter der Welt gesehen in einem normalen Massensprint, ja, in letzter Zeit. Und dass er da so stark und so dominant ist, ja, also ich glaube, der ist eigentlich gar nicht so der Schnellste. Der kommt aber, weil er sehr stark ist, frisch, mhm, in die Sprints. Und er trifft so viele richtige Entscheidungen, dass er halt auch noch mal frisch in die Sprints. Das ist die Stärke und das Auge. Und du siehst halt auch immer jetzt da, sind immer weniger Leute dabei, die dann irgendwie so Peak Power 1900, 2000 haben. Das sind auch meine Philipsen, die Daten bei WLAN oder sowas sind 1545 beim Etappensieg, glaube ich, im Peak. Dann musst du einen schönen Plateausprint fahren können. Und aber du musst halt diese 1500 noch abrufen können, die 1550. Mhm. Und die kann Gemay wahrscheinlich jedes Mal abrufen, weil einfach also so Rennen, die er gewonnen hat im Vorfeld, so Circuit Franco-Belge, ist ein sehr schweres Rennen. Und was hat er noch gefahren? So Brüssel Cycling Classic ist jetzt nicht, war, ist auch schwer, schwer gewesen. Der Typ hat gut Motor dieses Jahr. Und dadurch vielleicht, dass es so chaotisch ist, haben die viel mehr Peaks vorher, weil es nicht dieses klare strukturierte Lead ist. Und es kommt dann vielleicht auch den Leuten eher entgegen, die es besser wegstecken können. Also es ist ganz, so ganz merkwürdig.
Halt
so, genau, so Chaos-Sprints fahren können, weil die einfach zwischendurch 5, 6 Antritte machen. Das tut denen nicht so sehr weh, wie halt einem sehr, sag mal, einem filigranen Sprinter aktuell wie Cavendish. Weißt du, der kommt halt damit gar nicht so gut klar. Der muss halt richtig pokern und mit Auge gucken, dass er da vorbei, oder dass er da in der richtigen Position abgesetzt wird.
Binnige Mai auch anthropometrisch jetzt nicht so Typ Sprinterfigur, also 1,84, 70 Kilo, also das ist so das, was, wenn ich eigentlich ganz gut unterwegs bin, das sind meine Stats halt.
Ja.
Und er ist halt einfach Sprinter. Aber interessanterweise, ich habe jetzt heute gerade eine Statistik bei Procycling Stats für die heutige Etappe, da geht es ein bisschen um die Anzahl seiner Siege und die Steigungsprozente auf dem letzten Kilometer, also ob er jetzt so eine Art Bergauf-Sprinter ist.
Ja.
Und ich hatte mal gedacht, ich hätte mal abgestempelt, so wenn es leicht bergauf geht, ist so ein Binnie halt da. Aber er hat 11 Siege eingefahren, wenn es weniger als 2% Steigung waren. Mhm. 3 Siege zwischen 2 und 5% und 2 Siege zwischen 5 und 8%. Also dieses leicht ansteigende ist eigentlich gar nicht so da, wo er gewinnt, sondern wirklich dieses flachere. Ne? Das fand ich irgendwie interessant nochmal zu sehen, weil ich habe es irgendwie anders im Kopf abgestempelt.
Mhm. Aber ist aber trotzdem so ein Ding, was er halt extrem gut kann. Ne? So,
yeah,
so Circuit Franco-Belge geht es am Ende richtig asozial hoch auf die Etappe. Die zweite Etappe, die er gewinnt, da geht es ja auch so hoch und flacht dann hinten raus ab. Also,
ja.
Das ist schon sowas, wo
er.
Oder
damals Giro-Etappe.
Ja, genau. Die Giro-Etappe war ultra schwer, aber du siehst halt jedes Mal, so dem macht das davor nicht so viel aus. Also, das kann ich ja sagen. Also, als eher so der schwache Sprinter bei meinen Rennen, die ich fahre, ist jetzt nicht die Tour de France, aber. Wenn es da vorher schwer ist, dann das tut schon ordentlich weh, ne? Und dann musst du halt noch in der Lage sein, dich nochmal hinzusetzen, kurz dich zu erholen zu können und dann in den Kick fahren zu können. Und da siehst du auch in dem Sprint die zweite Etappe, der gewinnt, da ist zum Beispiel so ein Cavendish nirgendwo zu sehen. Aber du siehst halt, ein Ackermann ist da, der das auch gut wegsteckt. Ein Marijn Vandenberg ist Fünfter, der das gut wegsteckt. Arnaud Delis ist einfach eine Kampfsau, kann auch einfach ohne Ende. Und die restlichen Leute so in dem Sprint sind Ryan Gibbons, Anthony Turgis, Fred Wright, Aramburu, Remco Evenepoel wird Zehnter. Du siehst halt schon, dass das kein ganz so normaler Sprint war und genau da ist ein Gemay halt perfekt platziert. Und dann kommt noch diese Dynamik da rein, hat schon 2 Etappensiege, gewinnt natürlich dann einfach auch noch einen dritten und das ist dieses Selbstverständnis, was du hast. Robert McEwen hat es gestern ganz gut gesagt, der kriegt auch einfach ein bisschen mehr Platz jetzt im Peloton, weil die Leute lassen ihn gerne durch, weil da kannst du ans Hinterrad gehen von demjenigen, wo du weißt, der Typ hat schon 2-mal gewonnen, der macht gerade, trifft viele richtige Entscheidungen, das heißt, du willst an das Hinterrad. Das heißt, um dich herum, vor oder neben dir will eigentlich gar niemand sein, es sei denn, es gibt ein Leadout, aber an deinem Hinterrad wollen sie alle sein, was es noch ein bisschen leichter macht, so durchs Feld dich zu bewegen.
Konntest du bei Cavendish sehen, der ist halt drüber gesprungen an
dem
Hinterrad gestern.
So, jetzt haben wir hier ganz viel Sprinter-Talk gemacht, Lukas. Ich glaube, damit wir hier noch irgendwie ein bisschen auf die GC eingehen können, müssen wir langsam mal rüber switchen.
Ja, darf ich meinen Fact noch eben hinten draufsetzen?
Ja, klar. Hau raus.
Okay, weil das genau, Robbie nochmal gestern erzählt hatte, war jetzt, bin ich in Vorbereitung für die Tour auch viel zu Hause nochmal, in Asmara, auf 2300 Meter, ne? Also der kommt aus einer Gegend, wo er chronisches Höhentraining, also ideales Höhentraining auch eigentlich macht, vielleicht auch, keine Ahnung, dadurch ein bisschen Volumen fahren konnte, in der Höhe vielleicht nochmal eine VO2 Max Verbesserung bekommen hat und deswegen vielleicht auch ganz gut in Shape ist gerade für die Tour, was vielleicht auch so ein bisschen begründet, wo es gerade herkommt. Also nicht einfach nur Sprint, sondern halt auch da sehen wir halt wieder hohe oxidative Kapazität, hohe VO2 Max für, dass du am Ende auch den Sprint fahren kannst.
Ja.
Also nochmal sehr, sehr spannende Einblicke in der Höhe. Übrigens ganz gut, Asmara, da kommt Binige Meiher, Mehavi Kudos, Natnehil Behane, Natnael Tesfazion, also irgendwie alle bis auf Tigda Haimanot, also alle Eritreaner kommen aus Asmara.
Wie groß ist die Stadt? Wahrscheinlich auch sehr groß.
Ist auf jeden Fall sehr groß.
Geografiekurs mit Lukas Löhr. Wie viele Einwohner? Wie viele andere Großstädte gibt es in Eritrea?
Ich sag mal, ich glaube, es ist auch die größte, es ist glaube ich die vierthöchste oder fünfthöchste Hauptstadt der Welt. Und wir haben knappe 1.963.000. Also da kommen viele her.
So wie Kölle. So, jetzt geht hier die Klingel.
So wie Gölle. Kurze Unterbrechung. Ja, Lennart geht jetzt zur Tür, öffnet die Tür. Bekommt ein Paket eventuell. Was ist in diesem Paket? Lecker Race Cup Flasche. HelloFresh? Ich dachte, das ist so richtig geiles Unboxing von Cycling-Kram.
So.
Und wir sind wieder da. Lennart ist von der Tür wieder zurück. Lennart.
Geografiekurs ist zu Ende. Jetzt gehen wir Richtung GC. Ganz kurz nochmal Werbung in eigener Sache. Weil wir sagen es immer wieder. Wir können das hier immer nur machen, wenn wir auch ein bisschen an Einnahmen haben. Wir verkaufen unsere Trainingspläne online, schaut da gerne mal vorbei unter auf unserer Website science.cc findet ihr alle Trainingspläne und wir bieten auch ein, ja, ich würde sagen, relativ einzigartiges Coaching-System an. Wenn ihr euch darüber ein bisschen informieren wollt, Pläne habt für große Pläne für Ötztaler oder eben die Pläne, die ich jetzt gerade irgendwie nicht habe, für ein großes Event noch dieses Jahr oder nächstes Jahr, meldet euch gerne bei uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch in unserem Coaching begrüßen können.
Bevor du jetzt loslegst, ich habe gerade parallel auf Twitter die Benachrichtigung bekommen, dass jemand schrieb, dass Roglic gesehen wurde, wie er sehr humpelig aus dem Hotel gerade raus stapft. Kann sein, dass er vielleicht heute, morgen, vielleicht auch gar nicht, gerüchterweise jetzt, groß noch beenden wird, ne?
Jetzt streust du ja einfach so ein Gerücht.
Kann ja sein, dass morgen anders
Wenn der Podcast hier rauskommt, werdet ihr wahrscheinlich die
absolut, da unsere Vorhersagen sowieso immer Mist sind, kann es auch sein, dass Roglic jetzt gut durchfährt die letzte Woche.
Ja, genau. So, GC, Roglic. Wie viel hat er gestern verloren?
2 Minuten. Warte mal, sind wir jetzt mittlerweile bei 4 Minuten?
Oder fangen wir mal anders an. Wie viele GC-Etappen hatten wir jetzt, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben? Wir haben, glaube ich, das letzte Mal aufgenommen nach Etappe 3 und haben dann erstmal für die Galibier-Etappe die passende Aussage gemacht, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich würde diese Aussage jederzeit wieder treffen. Ich sag's, wie es ist. Ich möchte jetzt hier keine Ausreden suchen. Das Ding hatte vollen Gegenwind. Es war die flache Seite. Aber UAE hatte einfach mal Bock, auf die Kacke zu hauen. Die sind da hochgezimmert, als ich eingeschaltet habe. Waren, glaube ich, schon nur so 10, 12 Leute da. Und ich dachte mir, Junge, was geht denn da bitte schon wieder ab? Die sind dann da mit 4 Leuten von vorne gefahren. Yates, Almeida, Ayuso, Pogacar. Ayuso hat sich mal schön bedeckt gehalten und ist erst nach Aufforderung nach vorne gekommen, um seine Führungsarbeit zu leisten. Finde ich auch sehr interessant. Immer wieder dieses Thema Ayuso, Almeida, die können nicht so richtig miteinander, habe ich das Gefühl, weil Ayuso schon so ein bisschen den Ruf weg hat, auf eigene Kappe zu fahren. Wir wissen allerdings nicht, wie die Teamabsprachen sind, aber diese Handbewegungen und das ganze Gefunke auf der Etappe
wirkt das schon so.
Ja, lassen schon vermuten, dass da irgendwie eine andere Rolle vorgesehen war für ihn, als dass er da noch so ein bisschen hinten mit drin hängt. Die zimmern auf jeden Fall da hoch, zerschredden das ganze Feld und stellen Leute vom Hinterrad ab, obwohl sie vorne im vollen Gegenwind fahren. Also es war sehr, sehr beeindruckend, diese Teamleistung. Am Ende attackiert Pogacar. Vingegaard steht mit auf, kommt erstmal mit und nach so einer weiteren, nach der letzten Kurve ist es, glaube ich, hat Vingegaard eine kleine Lücke, Pogacar tritt wieder voll drauf und dann reißt es. Vingegaard geht als Zweiter drüber, Roglic als Dritter geht Remco Evenepoel drüber, Roglic kommt in der Gruppe mit Almeida und Ayuso und Carlos Rodriguez über den Gipfel.
Rodriguez.
Dann holen sie auf der Abfahrt Remco ein. Der fliegt auch schon direkt wieder hinten aus der Gruppe raus. Fährt dann wieder in die Gruppe rein, wo es flacher wird, wo seine Aero-Statur ihm entgegenkommt. Dann holen sie Vingegaard ein und Pogacar gewinnt mit 30 Sekunden. Was halten wir von dieser Etappe? Weil, aus zwei Gründen, weil Hochgebirge, längerer Anstieg und geht auf 2600 Meter, glaube ich, hoch der Galibier. Also auf jeden Fall da, wo du schon 2, merkst, 6, dass die Luft 28. ein bisschen dünn wird. Man sagt ja immer wieder, Vingegaard ist stärker im Hochgebirge. Pogacar ist ein bisschen explosiver. Jetzt war es eine Mischung aus beiden Sachen. Wie schätzt du das ein?
Ich schätze ein, dass es die Fahrweise und der Zeitpunkt immer noch zum physiologischen Profiling von Pogacar ihm mehr entgegenkommt. Und zwar, du hast gerade richtig gesagt, UAE nimmt das Ding von vorne. Am Ende durch den Gegenwind fahren die GC-Fahrer aber auch gar nicht so viel, auch wenn sie halt die Gruppe stark dezimiert haben. Für einen Vingegaard und für einen Pogacar sind das nicht die Zahlen, wo sie wirklich zu stark gefordert werden. Weil wir reden davon 20 Minuten 5,35 Watt pro Kilo, also Pogacars ein bisschen weniger als Sweet Spot. Also das ist immer noch etwas, was er sehr kontrolliert fahren kann. Wer kennt es nicht? Wir haben zwar trotzdem einen sehr harten Tag. Wir haben es in den Daten von Ben Healy einmal gesehen. Der lädt ja mit Leistung hoch. Ben Healy ist in der Gruppe noch mit drin, bevor er dann irgendwie Carapaz retten muss. Mit 15,19 Kilojoule pro Kilogramm pro Stunde, also quasi eine Intensitätsangabe. Alles, was so 14,5 übersteigt, ist schon eine Nummer, wo du sagst, ey, die geht schon richtig Energie durch pro Stunde.
Ja.
Also wir müssen davon ausgehen, dass es schon sehr, sehr intensiv wird. So, jetzt fahren die aber trotzdem noch in einer humanen Pace für die beiden Jungs. Und Pogacar kann, haben wir gerade schon gesagt, gerade hinten raus noch sehr explosiv arbeiten.
Ja.
Und das macht er dann auch. Wir reden dann davon, letzten 20 Minuten vom Galibier haben wir 6,28 Watt pro Kilo von Pogacar. Wir haben 6,24 Watt pro Kilo von Jonas Vingegaard. Gerade ab der Kurve, wo Pogacar attackiert, so hohe 7 Watt pro Kilo. Also irgendwas da ist nochmal in dem Bereich, wo er nochmal lossteigt. Und das sind jetzt nicht Werte, die jetzt sonderlich deutlich besser sind als sowas wie letztes Jahr zum Beispiel. Da haben wir auch schon 6,7, 6,8 Watt pro Kilo bei ungefähr 20 Minuten oder 14 Minuten Performances, ja. Aber wie du schon sagtest, wir haben die Höhe mit da drin und immer noch, es ist halt die vierte Etappe gewesen. Davor war halt schon mal ein paar Efforts am San Luca-Anstieg und so.
Ja.
Ja, aber Pogacar noch relativ frisch, relativ früh in der Tour. Ich würde diese Höhe noch nicht vergleichen wie die letzten Tage, ne? Also wie die letzten drei Etappen, der Freitag und der Samstag, die wir noch haben. Das ist was anderes. Das ist dann ermüdet in der Höhe und das ist halt frisch in der Höhe. Plus halt das perfekte Fahrverhalten und Profiling für Pogacar. Und dass Vingegaard so da nicht hinterhergehen kann, wissen wir ja auch an sich. Außer halt letztes Jahr, da hatte Vingegaard halt die Beschleunigung, die er halt sonst noch nie an den Tag gelegt hatte.
Ja.
Aber jetzt halt so vielleicht nicht umsetzen kann. Das heißt, Pogacar oder das Team UAE hat alles dafür gesorgt, dass es das beste Verhältnis für Pogacar war. Er hat oben nochmal Zeitbonifikation bekommen, dann in die Abfahrt. Der kannte die Abfahrt sehr, sehr gut. Du siehst halt eine Fahrweise. Und dann werden halt schnell 8-9 Sekunden, werden halt nachher dann 30 Sekunden.
Ja.
Ich finde, es ist genau so, wie eigentlich Pogacar seine Zeit gerade rausfahren muss. Hat er eigentlich genau korrekt gemacht. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht so bleibt. Und ich sage auch, dass es nicht heißt, dass Vingegaard Pogacar in der Höhe unterlegen ist und andersrum, sondern es ist einfach so gefahren worden, dass es für ihn am besten passt.
Ja, gehe ich mit auf der Etappe, auf jeden Fall. Jetzt, also da ist erstmal alles so gewesen, wie wir es erwartet hätten. Jetzt gehe ich mal ein paar Etappen weiter. Wir haben Zeitfahren gehabt. Das ist, eng gewesen. Remco holt seinen ersten Tour-Etappensieg. Beweist, dass er, was das Zeitfahren angeht, aktuell das Maß aller Dinge ist, wenn du jetzt keinen Gunner hast auf einem komplett flachen Kurs oder einen Josh Tarling.
Ja.
Und die Abstände da waren human. Es war zu erwarten, dass die ungefähr in den Bereichen ausfallen, würde ich sagen. Jonas Vingegaard war sehr zufrieden, hat er gesagt, dass er nicht mehr Zeit verloren hat. Und der nächste größere Test, ne, war die Gravel-Etappe. Ich glaube, die war ein bisschen chaotisch, war ein bisschen actionreich, aber am Ende ist sie dann doch weniger chaotisch und actionreich gewesen oder hat weniger Zeitabstände mit sich gebracht, als wir das gedacht haben. Ich glaube, an ein, zwei Stellen hätte man Roglic schon mehr Zeit geben können, als sie zu dritt vorne waren. Pogacar oder Poggi, Vingegaard und Remco. Und da hat es, also ganz ehrlich, da hat man schon gemerkt, die nehmen den auch gar nicht so richtig ernst als Gefahr. Also es ist ja, ja wirklich so. Bitter, ne? Es gibt zum einen das, die fahren zu dritt weg, Roglic hat Lücke und wenn sie den wirklich alle ernst nehmen würden, dann hätten die da krass durchgezogen und hätten gesagt, alles klar, wir haben jetzt schon 20, 30 Sekunden, jetzt fahren wir einfach weiter.
Ja.
Und dann gibt es noch so eine Szene von der Etappe, wo, gut, wir kommen jetzt dazu, Vingegaard jetzt den Sprint gegen Pogacar gewinnt, wo am Ende Pogacar neben Remco sitzt, hinterm Podium und sagt, I don't think you have to be afraid of him und meint wohl damit ja. Primoz Roglic. Weil da ging es halt dann eher so, ich glaube, die Konversation war so ein bisschen, yo, Poggi, du gegen Jonas um den Sieg und Remco hat dann wohl ihm gesteckt, so, ja, ey, Podium wäre für mich wichtig, aber ich mache ein bisschen Sorgen um Roglic. Roglic sah auf der Etappe schon erstmal gut aus, fand ich, besser als am Galibier, wo du gemerkt hast, auch da hätten sie ihn abstellen können, der kriegt irgendwo anderthalb Kilometer, einen Kilometer vor Gipfel, kriegt der eine Lücke
ja.
und kriegt die auch nur wieder zu, weil die vorne so ein bisschen rausnehmen, weil Ayuso sich denkt, oh, ich fahre mal besser mit über die Gipfel, dann kann ich noch auf eigene Kappe GC fahren. Und dann auf der Etappe nach, du hast es doch so schön vorbereitet für unseren Livestream, die am fiktiven französischen Nationalfeiertag stattgefunden hat.
Du meinst Evaux le Bain nach Le Lioran?
Genau. Sieht er erst gut aus, als Pogacar attackiert, also besser als die Etappen davor. Pogacar fährt als erster über den Gipfel, eine Lücke zu Vingegaard, dahinter Roglic. Und Roglic stellt an dem Punkt Remco ab, an dem Anstieg. Kann dann mit Vingegaard zusammenkommen auf der Abfahrt und fahren in den zweitletzten Anstieg rein, wo Vingegaard einfach wie ein Geisteskranker weiterfährt, was interessant ist. Und Pogacar suffert ein bisschen. Aber auf Twitter war halt alles voll mit UAE hat schon wieder die Nutrition-Strategie von Poggi versaut, weil ja, Jonas sieht man, dass er viel, dass er sogar noch Gels zu sich nimmt und sowas. Und bei Pogacar glaube ich, dass er einfach in dem Modus war, dass er vergisst zu essen und zu trinken und sich dann, ich habe es selber nicht gesehen, aber hat sich dann wohl noch eine Flasche vom neutralen Motorrad irgendwie geholt. Und er sah halt, also alles, aus meiner Sicht sprach alles dafür, dass ihm so ein bisschen die Carbs ausgegangen sind, dass er gemerkt hat, scheiße, ich kann das hier, ich verliere hier 10, 20 Watt im Vergleich zu meiner Attacke am Anstieg davor. Und Vingegaard hat das einfach so weitergefahren, ist rangefahren. Und bei Pogacar war es halt so ein bisschen so, ja, also ich glaube, wenn der Vingegaard ihn attackiert hätte vorher, dann wäre es schlecht ausgegangen für ihn. Ich habe es in dem Stream auch mal wieder gesagt, für mich sieht der nicht gut aus.
Ja, absolut. Also der Anstieg, wo Pogacar attackiert, der Puy-Marie, insgesamt 14 Minuten mit 6,81 Watt pro Kilo, ist okay, aber haben wir schon mehr gesehen.
Ist
auf jeden
okay.
Fall. Ja, also
ja.
Nicht für uns, auf keinen Fall. Wir reden jetzt gerade als Sportjahrleiter von Pogacar. It's okay, but you can do better.
Genau.
Und vor allem, was halt interessant ist, also das war noch da, wo Sivakov ein bisschen vor vorne fährt, ganz am Anfang. Und was interessant ist, dass er hinten raus da halt nochmal richtig beschleunigt. Also Pogacar fährt dann letzten 7 Minuten 23 7,5 Watt pro Kilo. Und Vingegaard kann das Ganze nicht halten und fährt 7,41 Watt pro Kilo. Was dann dazu bedeutet, dass halt Pogacar ein bisschen Zeit rausfahren kann. Weil auch dann, wir hören es ja dann ganz gut in dem in Radio Tour von Visma, wie Grisha zu Vingegaard meint, jo, fahr deine Pace, du kannst das, bleib einfach bei der Pace. Und hat ja auch Vingegaard nachher so gesagt, ich bin einfach mein Tempo gefahren, ich habe gemerkt, ich kann es halt so nicht fahren, ich bleib einfach beim Tempo. Zweiter Anstieg dann, nachher, wo dann Vingegaard langsam wieder zufährt, 7,25 Watt pro Kilo für 12 Minuten von Vingegaard, 6,93 für 12 Minuten 30 von Pogacar.
Ja.
Und da sehen wir halt, Vingegaard ist nicht besser geworden, auf keinen Fall. Der fährt einfach konstant, der fährt sogar einen Ticken weniger als den Anstieg davor von der Gesamtperformance, aber Pogacar verliert halt. Und das ist ein bisschen das, was wir da den Tag auch ein bisschen festhalten müssen. Deswegen würde ich gar nicht zu sehr in dieses, oh, wer wackelt jetzt wie und ist das doch Vingegaard besser als Pogacar und sonst was, sondern das ist wirklich dieses Temporäre, meiner Meinung nach, dieses Temporäre.
Genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er wird müde nach dem Giro, jetzt in dieser, mitten in der Kombination Giro-Tour, oder er hat einen Fehler gemacht, das ist halt das Komische auf der Etappe, also wir haben die ja kommentiert, das war ja, ultra strange. Der stellt den erst ab, also grundsätzlich vom System her müde sein, wird er wahrscheinlich nicht. Aber da, der hat sie immer für den Stecker gezogen. Und am Ende kann er einfach sehr froh sein, wie die Etappe noch gelaufen ist, dass er ihn da nicht attackiert hat. Weil der sah aus meiner Sicht nicht mehr gut aus. Und ich glaube, wenn der attackiert worden wäre, hätte er Zeit verloren.
Jetzt sind wir wieder, heute Samstag, wenn die Folge rauskommt, der erste Pyrenäen-Etappe. Jetzt sind wir wieder kurz vor falschen Predictions. Aber meiner Meinung nach sehe ich jetzt auch nicht einen angeschossenen Pogacar, sondern einen verpaceden, verplanten Pogacar am letzten Mittwoch zumindest. Und ich glaube einfach auch, wie du schon sagtest, der hat sich da echt schlecht verpflegt. Das hat man auch so ein bisschen gesehen. Der war auch an der Verpflegungsstrategie. Ich meine, wann ist er losattackiert? Ich glaube, ich habe in der Zeit noch gesagt, ey, das ist das 30 Kilometer. Damals hat 2016 Greg van Avermaet die Etappe gewonnen und sich das gelbe Trikot geholt damals. Das hat nochmal 50 Minuten gedauert. Haben wir den nochmal groß sich verpflegen gesehen auf die letzten 50 Minuten, wo du weißt, dass du halt immer wieder Phasen hast, bergauf zu fahren. Das war super schlecht. Wir sehen davon nichts und der fährt immer auf dem Gas oder fährt irgendwie am Hinterrad, trinkt mal ein bisschen aus der Flasche. Ja, aber wenn du halt eine neutrale Flasche annimmst, vielleicht Wasser oder so drin ist, dann ist das halt auch keine High-Carb-Strategie mehr. Und was auffällt, eine Niete und was auffällig ist, guck dir mal, hast du die Siegerehrung gesehen? Der ist nur am Futtern.
Der ist nur am Futtern.
Der haben sie, der haben ein Trikot unterschreiben, auf dem Podium mit dem Bergtrikot, der ist nur am Futtern, wie so ein Typ, der mir gar nichts wichtig
das
ist.
Genau, das ist
snackt
ein guter
er da
Punkt.
Vor sich hin.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil jeder, der in den Hungerast reinschlittert, weiß, wie sich das anfühlt und wie man danach am Futtern ist. Und da haben die dem wahrscheinlich gesagt, es kann ja sogar sein, du darfst auf einer gewissen Stelle nicht mehr verpflegen von außen. Auch nicht mehr aus dem Auto. Mhm. Und wenn der Punkt erreicht ist, das sind irgendwie so 20, ich meine, es sind 20 Kilometer, das ist, glaube ich, aber auch unterschiedlich auf Etappe, von Etappe zu Etappe.
Ja.
Dann hast du eventuell die Trikottaschen leer.
Ja.
Ja, da ist nichts mehr drin. Dann kommst du auch nicht mehr dahin. Und dann musst du halt einfach beten, dass das gut geht. Weil vom Neutralen weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, was man da angereicht bekommt. Ob das nur Wasser ist oder ob da auch irgendwelche Kohlenhydrate drin sind. Keine Ahnung. Und dann gibt es halt eine Time-Penalty, wenn du von außen dich verpflegst. Wir hatten das mal Alpe d'Huez-Anstieg, wo Chris Froome ein bisschen krachen geht. Und dann geht Richie Porte, glaube ich, zum Auto, holt sich Gels, gibt sie Froome.
Ja.
Aber Froome kriegt trotzdem die 20 Sekunden Zeitstrafe, weil halt klar ist, also nur weil er jetzt in die Hand genommen hat als Erster, ist es schon derjenige, der krachen gegangen ist, ist Froome. Also ja, an Pogi-Stelle hätte ich Jonas nach dem Gel gefragt. Hat so, hey, Bro, jetzt wo du wieder da bist, hast du ein Gel für mich? Was weißt du, was
vor,
ist
du fängst,
du hast einen Hunger
du fängst
was machst du? Traust du dich zu fragen? Ja. Versuchst du halt so weiter zu pokern, dir nichts anmerken zu lassen? Was machst du? Auch wir haben es im Stream spekuliert. Ziehst du weiter deine Führungen? Wie hart fährst du die?
Hm.
Weil wenn du sie zu hart fährst, gehst du krachen. Wenn du sie zu langsam fährst, wirst du attackiert. Das ist, glaube ich, mental ein krasses Game gewesen für den
auf
guten
Poggi. Auf jeden Fall fragst du Wingard nach dem Gel und der schickt nur so ein Lach-Emoji und attackiert.
Und der sagt
also,
so, no.
Das ist so, du fängst einen Boxkampf an und dann auf einmal so die zwei Kiddies fangen irgendwie an zu rangeln und dann sitzt der eine oben drauf und dann kann sich bewegen und dann sagst du hier, Timeout.
Das wäre mega geil, die Funksprüche zu hören, die Poggi abgesetzt hat. Der fängt an zu funken und alles und ne, der wird wahrscheinlich gesagt haben, Jungs, meine Taschen sind leer, ich fühle mich nicht mehr so fresh und dann
Abbruch,
genau, aber was jetzt?
Wie sieht's aus? Ja, genau, wie sieht's aus nach hinten? Wieder kommt näher.
Ja.
Abbruch.
Ich würde an UAEs Stelle, wenn das so wäre, würde ich die leaken lassen. Oder ich würde sie nicht leaken lassen, das ist die andere Theorie jetzt. Also entweder kannst du es klarstellen, dass es an einem Hungerast lag, dann wirst du nicht mehr so wahrscheinlich attackiert, weil dann sehen sie nicht mehr so die Schwäche. Oder dir ist das Recht, dass Jumbo oder Visma, ich habe es immer noch nicht drin, Visma Elisebike jetzt das Heft in die Hand nimmt und sagt so, der schwächelt. Jetzt attackieren wir mal richtig. Und dann spielt ihr das in die Karten. Also das ist so das Doppel-Bluff-Modell, was man jetzt hier spielen kann. Da muss man halt mal gucken, wie man damit umgeht. Am Ende hat die Informationshoheit hat UAE, wenn sie wissen, warum er Schwierigkeiten bekommen hat. Dann kann man damit am besten umgehen. Aber ich finde es, glaube ich, also mich würde es mega interessieren, was die da gefunkt haben. Kann jemand die ASO hacken?
Ich weiß nicht, kann also ich meine, die haben es ja nicht danach im Interview erzählt oder sowas oder geleakt, deswegen ist erstmal jetzt so ein bisschen der Punkt, keine Ahnung, der Zug war jetzt abgefahren, aber man sieht es ja auch so ein bisschen am Sprint von Pogacar, man braucht auch, glaube ich, keine Informationen zu leaken, um zu sehen, dass der Mann an dem Tag auch, finde ich, unabhängig von einem, anders, der hat keinen Formtief, sonst hätte er nicht attackiert, sonst wird auch nicht so hart beschleunigen, dass Vingegaard nicht mehr hinterherkommt, meine Meinung. Und man sieht, dass er hinten raus nicht mal mehr in seinen Sprint fahren kann, der steht ja auf, setzt sich hin, steht auf, setzt sich hin.
Das war also so man sieht grausam. Auch dort, ich habe mitgelitten. Ich hatte selber 12er Laktat auf der Couch.
Ja, und man sieht halt, dass er auch gar nicht in der Lage ist, mehr seine Performance abzurufen, wie er eigentlich könnte. Sprich, er ist im Hungerass oder grau oder irgendwas. Du brauchst jetzt keine Informationen mehr zu sagen, um das zu verstehen.
Ich bin im Hungerass schon mal gesprintet. Ich glaube, ich bin im Hungerass noch nie gesprintet. Warum? Ja. Weil warum sollte man das tun? Aber
ja, bin ich schon. Gravel-Rennen und wenn es um die Quali geht, so für
sah das ähnlich
DM
aus.
Und sowas. Ja, es fühlt sich genauso an. Also stehst halt wirklich auf, setzt dich hin, stehst auf und dann sprintest du so komisch im Sitzen mit dem
Oberkörper.
Mit der Schulter und mit dem Hüftbeuger. Gucken wir, ob die noch irgendwie was können, ob da noch Glück
Bro, wer hat noch was? Hallo, System, wer hat noch ein Kohlenhydrat?
Was, der Trizeps?
Wir haben noch eins im Trizeps gefunden.
Wir machen Liegestütz auf dem Lenker und los.
Schieben. Ja, das ist, glaube ich, auch so meine Erklärung für diese Geschichte. Finde ich interessant, dass das immer wieder bei UAE passiert. Ich glaube, letztes Jahr war er auch krank beim Col de la Lose, aber er hat auch gesagt, er konnte nichts mehr aufnehmen im letzten Jahr. Da muss man halt schauen, woran liegt das.
Du weißt, also keine Ahnung, ob die wirklich was in die Flaschen anders reinführen, als sie offiziell als Sponsoring-Branding-Partner haben, aber was...
Nee, ich glaube,
also,
die fahren das schon, was sie da als Branding-Partner haben, die fahren schon die, ich glaube schon, dass sie die Enervit. Pogacar hat auch einen persönlichen Vertrag mit der Marke. Ich gehe davon aus, dass sie das verwenden. Ist jetzt auch keine kleine Marke und ich würde sagen, man kann jetzt auch nicht sagen, dass die groß was anders machen als viele andere und dass das irgendwie groß falsch wäre. Es gibt vielleicht Punkte, die man besser machen kann. Ich glaube, was man halt ein bisschen beachten muss bei der Hitze, bei solchen Etappen, wie viel Flüssigkeit der Fahrer dann zu sich nimmt. Und eventuell, das hast du ja auch schon mal beschrieben, wenn du es irgendwie nicht richtig hinbekommst, dann kommt auch der Punkt, wo du nichts mehr aufnehmen kannst.
Ja, klar, genau. Und wenn halt so eine Art, so non-functional Overheating kommt, was halt irgendwie nicht mehr einzudämmen ist, dann die Kohlenhydrataufnahme reduziert ist, hast du zwar ein System gegeben, kommt aber nicht an, hast du vorher keine Gedanken dazu gemacht, haust dann auch voll aufs Gas, ne, in einem Moment, wo du eigentlich vielleicht auch vorher Kohlenhydrate reingeschmissen hast, wir haben sie nicht gesehen, wir unterstellen mir vielleicht auch Falsches, vielleicht hat er ja Geld reingezogen, aber es kam halt nicht mehr an, weil vielleicht, ne, sukzessive dehydriert und man vielleicht auch so den Fokus nicht auf sowas hatte, ich glaube schon, dass sie es wissen, so ist nicht, aber es geht halt so schnell und ich würde auch dann einfach sagen, das kann auch schon passieren, das kann auch vor allem in Pogacar und sowas passieren und vor allem passiert das dann natürlich den Fahrern, die vorne im Bild sind, die zwei Fahrer, die ganze Zeit die Aufmerksamkeit auf sich haben oder zumindest die ersten 4, 5 Fahrer, das passiert hinten ja ständig, so, aber bei denen ist ja die Kamera drauf und dann heißt es, oh, Pogacar hat vielleicht doch nicht die Form, wie wir alle dachten, oder es ist halt einfach das ganze
Puzzle. Hinten sind so 30 Fahrer völlig krachen gegangen, weil man muss auch sagen, die Etappe geht hoch, runter. Du hast nicht die Phasen, wo du dann immer so ein bisschen durch die Gegend gondelst und dir sagt der sportliche Leiter, hey Jungs, ne, denkt dran, futter ein bisschen was. Sondern auch das ist er selber schuld, weil er macht das Rennen ja 30 Kilometer vor Ziel so schwer, dass ab dem Zeitpunkt ist offenes Visier. Ne? Das ist aber auch vielleicht was man beachten muss und was halt so ein bisschen durch die Impulsivität von dem Pogacar kommt. Sobald du das Visier aufmachst, ist das überhaupt das richtige Sprichwort?
Mach mal weiter.
Sobald du das Finale einläutest.
Ja, da braten mir doch einer einen Schwan.
Sobald du das Finale einläutest, da musst du ja vorbereitet sein. Und wenn du, dementsprechend musst du vielleicht vorher schauen, okay, ich weiß, ich will in 5 Kilometer losfahren, will die mal testen, ich knall mir immer noch 2 Gels rein. Einfach, weil ich weiß, dass ich danach nicht so viel Zeit haben werde oder vielleicht einfach mehr im Moment bin und das dann vergesse.
Aber absolut, und das ist ja auch etwas, ganz kurz, was ich ja seit 2 Jahren nicht müde bin zu sagen, was ich immer der Meinung bin, Pogacar fährt mir ja teilweise zu impulsiv.
Was wir lieben.
Und ich dachte dieses Jahr, was wir lieben, natürlich, ich liebe ihn doch deswegen als Fahrer, aber was ich auch immer, wenn ich sportlicher Leiter wäre, sagen würde, so an verschiedenen, also letztes Jahr war es extremer, so die ersten Etappen, wo ich sage, oder vorletztes Jahr, hey Tade, ist geil, aber lass
muss
mal
das
hier
sein?
Diese 4, 5 Sekunden mal liegen, genau. Das sind 3 Wochen, jetzt wart mal ab, du bist nicht unverwundbar. Und ich dachte, dieses Jahr macht das vielleicht besser, weil er genau weiß, mit welcher, wie das letzte 2 Jahre ausging. Und
würdest du lieber einen Pogacar gewinnen sehen, der
natürlich
nicht so spektakulär fährt? Oder willst du einen Pogacar, der fährt, wie er fährt und das Risiko ist da, dass er mal verliert? Weil das Gegenteil zu einem Pogacar ist ein Vingegaard. Der kriegt aus meiner Sicht wird der mit einer Fernbedienung gesteuert, aus dem Auto, Jonas essen, Jonas trinken, du hast so fünf Sprüche gehört, remember to take 120 grams of carbs per hour.
Ja,
der ist sehr kontrolliert, da ist halt alles genau abgestimmt. Da weißt du eigentlich auch, im Normalfall, jetzt wird es wieder anders kommen, aber im Normalfall ist der sehr konstant, der hat nicht diese krassen Höhen und Tiefen. Und ein Pogacar, der, wenn er alles richtig macht, hat die krassen Höhen, aber wenn er halt sein typisches, ich bin ein geiler Typ, bin ein geiler Fahrer und ich entertaine hier mal die Leute macht, dann kann das halt schon mal schief gehen.
Ja, klar. Und natürlich wollen wir so einen Pogacar. Natürlich will ich auch so einen Pogacar und so einen Fight. Ich sitze da auf den Gladiatorenrängen und gucke in das Feld rein und sage, kämpft. Ich will ja gar nicht so ein Abwarten.
Vingegaard gegen Vingegaard wäre halt auch todeslangweilig.
Ja, klar. Zwei Gladiatoren, die um sich herumlaufen, bis einer umkippt, weil er müde wird oder so.
Ja, also, ich liebe die Tour bisher. Ich finde das total geil. Ich meine, Roglic hätte vielleicht, wenn wir noch ein bisschen länger drin bleiben können, wirklich im GC-Kampf. Mhm. Aber jetzt haben wir immer noch drei Leute und man darf auch nicht vergessen, Remco Evenepoel ist immer noch Zweiter. Der ist immer noch vor Vingegaard im GC.
Ja, ich finde es auch gut so. Ich finde auch, es ist geil, wenn er von mir aus der eine Fahrer ist, der immer 10, 15 Sekunden gerade dahinter ist, aber immer auf so einer Höhe. Leute, wenn einer von euch hier hops geht, ich bin da.
Ja, oder wenn ihr euch anfangt anzugucken, könnt ihr nicht, weil ich zwinge euch eigentlich dazu, weiterzufahren. Weil wenn ihr euch anguckt, fahre ich vielleicht vorbei. Ja. Und dann kann es halt wirklich so, normalerweise die letzten Jahre war das so, wenn die sich angeguckt haben, kam halt irgend so ein Typ vorbeigefahren. Das klingt jetzt sehr disrespectful, aber der hatte 7 Minuten Rückstand. Und war auf Platz 4 und haben so, ja, ist klar, fahr du mal 4 Minuten raus, wenn du willst, aber ist uns doch scheißegal. Ja. Da haben sie sich halt gedacht.
Und Rodriguez attackiert, ja, von mir aus.
Also. Genau so, ja, juckt. Kein Disrespect gegen Carlos Rodriguez, guter Fahrer.
Ja.
Aber die haben sich halt auch gedacht, ja, komm, juckt, ne?
Ja.
Aber wenn jetzt ein Remco Evenepoel dann auf einmal diese Rolle einnimmt, der nur eine Minute im GC-Rückstand hat und der auch so Tage hat, wo der einfach fährt wie ein Geisteskranker, dann kannst du das nicht mehr erlauben.
Zeitfahren.
Also ich habe richtig Bock auf morgen und übermorgen aufs Wochenende, also heute und morgen, wenn ihr das hört, weil das werden geile Etappen werden. Jetzt werden sie ultra langweilig. Mit unserer typischen Prediction-Art haben wir jetzt das Wochenende für alle Sportfans versaut. Aber ich habe einfach Bock zu sehen, wie die Geschichte weitergeht, sagen wir es mal so.
So kann man es stehen lassen. Ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Also schaut es euch an, es wird auf jeden Fall fantastisch. Nächste Woche diskutieren wir mehr darüber, ab Freitag im Livestream natürlich. Kurze Frage noch dazu einmal.
Oh, Primoz Roglic ist aus der Tour de France raus.
Ich hab's doch gerade gesagt.
Da refresh ich hier mal kurz Twitter. 4 minutes ago, after careful examination, our medical team, bla bla bla, the decision has been taken that he will not start today and focus on the upcoming goals. Da kommt der vierte Vuelta-Sieg.
Okay, ja, stimmt.
Heard it here
Wenn
first.
Alle echt von Olympia auch noch müde sind und keiner Bock hat.
Ja, es gibt noch ein paar andere Jungs, die Vuelta auch im Auge haben, aber dann werden wir Primoz Roglic wahrscheinlich bei der Vuelta sehen. Ja, das ist natürlich jetzt auch, jetzt gehen wir nochmal in die Hobbypsychologen-Ecke. Wie ist das, wenn du jetzt so eine Truppe hast, die schickst du dahin, die will die Tour gewinnen, du verlierst Vlasov, du verlierst Roglic, Jai Hindley außer der Gruppe jetzt.
Na ja, klar.
Nico Denz, zwei Etappen. Nico Denz macht jetzt den Kasper Asken von letztem Jahr.
Ah, stark. Ja, gute.
Weil Nico Denz kann das. Nico Denz, guter Typ.
Ich hoffe, deine Prediction ist diesmal korrekt und es hat nicht unseren Fluch oben drauf, unser Podcast-Fluch. Sorry dafür, Nico, sonst, dass wir das gesagt haben.
Ja, aber es ist so Nico einer, der ist, den kriegst du nicht tot. Ähnlich wie halt ein Kasper Asgren.
Wenn er mit seinem Schlagermusik auf den Ohren da Richtung Ziel donnert.
Genau. Ja, schade. Ich glaube, den Bus willst du jetzt heute Morgen nicht hocken. Die Stimmung wird echt gedrückt sein. Aber ich denke mal, es ist tatsächlich sogar die beste Entscheidung, weil jetzt öffnest du zumindest das Team für Etappensieg oder sowas. Vorher hättest du halt keine Chance, egal wie viel Rückstand der hat. Auch jetzt hat er 5 oder 6 Minuten, war Fünfter. Fährst halt trotzdem für deinen GC-Leader und versuchst, den vorne zu halten. So, wenn das jetzt anders ist, dann hast du zumindest noch die Möglichkeit, auf Etappensiege zu gehen.
Dann sind wir gespannt, wie jetzt die Teamtaktik sich vielleicht ein bisschen ändern wird und was das vielleicht mit dem Rennen macht.
Haben wir doch noch gut durchgekriegt. Erstmal über Sprints philosophiert, dann über GC. Sollen wir eine wöchentliche Prediction abgeben? Mach mal, komm. Wir setzen uns jetzt mal wieder in die Nesseln. Lukas, wer gewinnt die Tour?
Ich bleib bei Pogacar.
Nee, da bleibe ich auch bei. Schwierig.
Remco.
Ja, das wäre so die These. Ich glaube nicht so richtig dran. Ich glaube, dass tatsächlich das Profil hinten raus im Vingegaard mehr liegen könnte. Und wenn Poggi ein, zwei weitere dumme Aktionen macht, die ich sehr entertainend finde, also mach einfach dann, glaube ich, dass Vingegaard die Tour gewinnt. Also sage ich einfach mal Vingegaard, damit wir nicht beide Pogacar sagen, weil ich mir auch ganz gut vorstellen kann, dass das passieren könnte.
Okay, noch also ich bleibe bei Pogacar. Dann Frage heute, Etappe beim Tourmalet und hoch nach Pladaté. Wer gewinnt? Was passiert?
Ich würde sagen, es ist Ausreißergruppe-Tag. Richard Carapaz.
Oh, schön. Ja, Richard Carapaz gewinnt und ich glaube GC, ich finde es ähnlich, ich glaube GC guckt sich ein bisschen an, weil Pogacar sich jetzt nicht traut am ersten Tag der Pyrenäen. Ich denke, wir fahren ein bisschen zusammen. Wisma wird vielleicht noch ein bisschen abwarten. Vielleicht am letzten Anstieg wird Jonas vielleicht mal gucken, antesten, ob er den jetzt doch cracken kann. Pogacar wird wahrscheinlich mitfahren. Beide kommen zeitgleich ins Ziel, meine Meinung. Denn am nächsten Tag ist Plateau de Baye. Meine Meinung. Und dann am nächsten Tag ist Plateau de Baye, 15 Kilometer mit 7,8%. Und was wird da passieren?
Da gewinnt ein Franzose. Französischer Nationalfeiertag. Oder worauf wolltest du hinaus?
Nee, ich wollte nur wissen, was da passiert an dem Tag.
Achso, du hast das so ein bisschen...
Zweite Pyrenäentag.
So ein bisschen mit so einem Augenzwinkern gesagt, deswegen dachte ich da...
Nein, so war es nicht gemeint. Maximal offene Meinung von dir.
Maximal offene Meinung. Ich habe keine Ahnung.
Ich sag, Plateau de Baye wird, ich würde sagen, Pogacar wird es am Ende versuchen. Die werden letzten Anstieg von vorne fahren, weil dann ist erstmal wieder ein bisschen Pause. Ich würde sagen, ersten Tag hält er sich zurück, am zweiten Tag versucht er am Finalschlussanstieg ein bisschen Zeit rauszufahren, attackiert und crackt nochmal kurz Vingegaard, bekommt nochmal 8 Sekunden.
Gut, das ist schon sehr detailreich. So detailreich kann ich es nicht sagen. Ich bin einfach nur gespannt. Ich glaube, beide Etappen werden entertainend sein. Wir haben drei Anstiege am Samstag und am Sonntag haben wir, wenn man es so nimmt, hat man 6 sogar. Also ich glaube, da wird schon noch ein bisschen was passieren an den Tagen.
Absolut. Ansonsten sehen wir uns dann, würde ich sagen, nächste Woche Freitag mit mehr Informationen. Wir können dann wieder... gerade biegen, was wir falsch gesagt haben. Yep. Und ab Freitag halt Livestream.
Seid dabei.
Ja gucken,
genau, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, das ist jetzt hier dann auch die Pflicht, folgt uns dort, damit ihr dann auch mal die Stories für die Livestreams seht. Und ansonsten abonniert den YouTube-Kanal, weil da werden wir auch eine Ankündigung reinhauen. Dann seid ihr da zumindest, wenn ihr es gucken wollt, kriegt ihr zumindest die Informationen. Und ich glaube, ihr müsst auch diese Glocke aktivieren, wo die ganzen YouTuber sagen, aktiviert die Glocke, das bringt es in dem Fall dann tatsächlich.
Ja, wenn ihr das nicht macht, verliert ihr 10% eurer Forza Max based on science. Ein Hinweis noch, ich würde vorschlagen, nächste Woche Podcast kommt nicht Samstag, weil wir machen Freitag, Samstag, Sonntag Kommentar. Das heißt, wir quatschen ja parallel, wir können auch gar nicht aufnehmen zeitlich. Ich würde dann sagen, wir machen an dem Anfang der Woche eine große Recap Tour de France Folge wahrscheinlich, dass schon mal eingestellt seid.
Oder wir quetschen das irgendwann anders rein. Können wir im Nachgang nochmal besprechen. Also, ich sag dann einfach trotzdem mal jetzt danke fürs Zuhören. Ihr seid ja wieder an einem gewohnten Samstag heute da. Wir werden irgendwas rausbringen für die nächste Woche und dann auch wieder in den normalen Rhythmus kommen. Danke wie immer an alle. Ah, eine Sache noch. Wir hatten letzten Monat Hörer und Hörerinnen-Rekord von 50.000 im Monat. Deswegen auch an der Stelle nochmal danke, dass ihr alle so fleißig den Podcast hört.
Danke, danke an die Community. Das ist wirklich, wirklich gut. Das freut uns wirklich sehr, dass es so gut ankommt.
So, jetzt machen wir einen Haken dran, Lukas. Erhol dich gut. Zack, Haken ist dran. Ja. Und wir hören uns nächste Woche.
Machen wir.
Ciao, ciao.
Dann macht's gut. Ciao, ciao.